Ja, wir möchten einsteigen, und zwar in einen Moment in der Geschichte von Israel, in einen ganz besonderen Moment. Recht am Anfang von der Bibel auch wieder ist das Volk Israel lebt in Ägypten. Im zweiten Buch Mose können wir das nachlesen. Und sie leben unter sehr, sehr schlimmen Bedingungen. Israel in Ägypten ist das, was wir heute unterdrückte Minderheit nennen. Sie leben dort als ein Volk unter fremder Herrschaft und sie werden versklavt, sie müssen arbeiten für die Ägypter, sie kommen keinen Lohn über, sie werden auspeitscht, sie werden misshandelt und ihr Leben ist einfach sehr, sehr schlimm. Ihre Bedingungen sind sehr, sehr schlimm. Und sie schreien zu Gott, sie beten zu ihrem Gott, zu Jahwe, ob er ihnen nicht helfen kann. Und Gott gibt ihnen eine Antwort. Und beruft einen Mann, der uns heute schon begegnet ist, nämlich den Mose. Und der Mose ist zwar selber Israelit, aber er ist gleichzeitig am Königshof von Ägypten aufgewachsen. Also ist er eigentlich die perfekte Person für den Auftrag. Er wehrt sich trotzdem noch ein bisschen, aber Gott kann ihn dann überzeugen. Und Gott gibt ihm den Auftrag und sagt ihm, Gang zum Pharao, zum König von Ägypten und sag dem Pharao, er soll mein Volk frei lassen. Er soll mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, nein. Und mit dem fängt ein Machtkampf an. Ein Machtkampf zwischen der Macht von Gott und zwischen der Macht vom Pharao. Wir müssen dazu wissen, in Ägypten war der Pharao nicht nur ein Mensch. Er ist selber auch als eine göttliche Person angeschaut worden. Und das steckt auch so ein bisschen hinter dem, was wir im 2. Mose lesen können. Gott zeigt seine Macht auch gegenüber den Göttern oder den falschen Göttern von Ägypten. Und es fängt wie so ein Kreislauf an, der sich immer wieder wiederholt. Und der Kreislauf ist, Gott schickt eine Plage über Ägypten. Etwas Schlimmes über Ägypten. Einmal wird das ganze Wasser vom Nil wird zu Blut. Einmal kommen die Stechmücken und tun das ganze Land Ägypten bedecken. Gott schickt eine Plage über Ägypten und dann sagt der Pharao, gut, ich habe es begriffen, ich lasse dein Volk ziehen. Und dann nimmt Gott die Plage wieder zurück und dann sagt der Pharao, ja, ich habe es mir anders überlegt, ich könnte doch nicht gehen. Und der Kreislauf läuft immer wieder so durch und zwar 9 Mal. Und beim 9. Mal sagt Gott, ich setze dem jetzt ein Ende. Und Gott schickt nur mal eine Plage über Ägypten und es ist ein Gericht von Gott, ganz etwas Schlimmes, was er ankündigt. Wir können das lesen im 2. Mose 11, Verse 1, 4 und 6. Und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Gott sagt, ich werde ein schlimmes Gericht über Ägypten bringen. Und gleichzeitig sagt er auch, für mein Volk, für Israel, werde ich einen Ausweg schaffen. Und der Ausweg kommt der Name über und der Ausweg heisst das Passa. Gott sagt zu seinem Volk Israel, er gibt ihnen eigentlich einen Auftrag. Und er sagt, wenn ihr den Auftrag ausfüllt, dann könnt ihr gerettet werden. Und eigentlich ist es ganz ein spezieller Auftrag, den Gott gibt. Gott sagt, jeder Vater von einer Familie soll sich ein Lamm aussuchen. Und das Lamm muss 1 Jahr alt sein und es darf keinen Fehler haben. Es muss makellos sein. Dann nach 4 Tagen soll man das Lamm schlachten. Und man soll es schächten. Das heisst, man soll das Blut vom Lamm ausfliessen lassen und das Blut auffangen. Und dann soll man von dem Blut nehmen, von dem Lamm, und soll das Blut an seinen Türrahmen streichen. Und zwar an die beiden Türpfosten und an den oberen Balken vom Türrahmen. Und dann soll man das Lamm am Feuer bröteln und soll es essen als Familie mit Brot ohne Sauerteig und mit bitteren Kräutern. Ganz ein spezieller Auftrag, den Gott gibt. Warum der Auftrag? Und Gott sagt selber, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Warum der komische Auftrag? Gott sagt, das Blut von dem Lamm euch im Türrahmen soll ein Zeichen sein. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr das Zeichen vom Blut an eurer Tür habt, dann werde ich euch verschonen. Dann werde ich euch retten. Und genau so, wie Gott das ankündigt, genau so passiert es dann auch. Gott bringt das schlimme Gericht über Ägypten, aber alle, die das Blut von dem Lamm an ihrem Türrahmen haben, werden davon verschont. Und der Pharao, seine Macht ist endlich gebrochen und er gibt endlich die Erlaubnis, dass sie dürfen gehen und dass sie frei werden. Von dem Moment an wird das Passa für Israel unglaublich etwas Wichtiges. Der Monat, wo das passiert ist, wo das erste Passa passiert ist und wo Israel aus dem Land Ägypten rausgegangen ist, der Monat wird zum ersten Monat vom Kalender von Israel. Gott selber sagt, das soll euch der erste Monat sein. Und mit anderen Worten, jedes Mal, wenn einer in Israel auf seinen Kalender geschaut hat, ich weiß gar nicht, wie sie das dann gemacht haben mit dem Kalender, aber jedes Mal, wenn sie daran denken, was heute für ein Tag ist, ist es eine Erinnerung daran, wie sie aus dem Land Ägypten rausgekommen sind und wie das erste Passa war. Jeder Blick auf den Kalender erinnert sie an das Ereignis. So wie wir einen Kalender haben nach Christi Geburt, haben sie einen Kalender gehabt nach dem Auszug aus Ägypten und nach dem Passa. Gott gibt ihnen auch den Auftrag, dass das Passa nicht nur etwas Einmaliges ist, sondern dass sie es jedes Jahr wieder feiern sollen. Er sagt, jedes Jahr am gleichen Tag, am 10. Tag vom ersten Monat, sollt ihr wieder ein Lamm schlachten, ihr sollt wieder zusammenkommen und ihr sollt das zusammen essen und ihr sollt euch daran erinnern, wie das dann passiert ist. Warum ist das Passa so wichtig für Israel? Und offenbar auch für Gott, dass er ihnen den Auftrag gibt. Ich glaube, Gott möchte, dass Passa die Identität von seinem Volk Israel bestimmt. Er möchte, dass das Volk Israel, dass das Passa Menschen sind. Wenn sie Passa feiern, jedes Jahr, wenn sie das Fest feiern, sollen sie sich an zwei Sachen erinnern. Sie sollen sich daran erinnern, wer ist der Gott? Es ist der Gott, der uns aus der Sklaverei herausgeführt hat. Es ist der Gott, der sowohl unser Richter als auch unser Erlöser ist. Er hat ein schlimmes Gericht gebracht, aber er hat uns gerettet. Es ist unser Gott. Es ist der Gott, der uns liebt und kennt und zu dem wir gehören. Es gibt einen Hinweis auf das. Später in der Geschichte kommt Israel die 10 Gebote über. Und das ist jetzt eine Frage an euch. Weiss jemand von euch gerade, mit welchem Satz fangen die 10 Gebote an? 2. Mose 20. Was ist der erste Satz? Ganz genau. Der erste Satz von der 10 Gebote ist, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das heisst, Gott sagt, ich will der Gott sein für euch. Wenn ihr an mich denkt, dann solltet ihr an den Gott denken, der euch aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat, aus Ägypten zu seinem Volk gemacht hat. Jedes Mal, wenn sie feiern, sollen sie sich an das erinnern. Und das Zweite ist, jedes Mal sollen sie sich auch erinnern, wer sie selber sind. Und sie sollen denken, wir selber sind Befreite, wir sind Erlöste, wir sind Sklaven gewesen, Gott hat ein Wunder gemacht, und jetzt sind wir frei. Und so soll das Passa für Israel eine Erinnerung sein an die Identität von Gott und an ihre eigene Identität. Und das ist die Idee von Gott für das Passa. Und eigentlich ist es eine geniale Idee. Wer von uns würde nicht schon gern jedes Jahr eine Woche lang haben zum Feiern, zum ein feines Lamm essen, das am Feuer gebrötelt worden ist, und zum sich an das Wunder erinnern, das Gott gemacht hat. Und leider, wie es etwa mal so ist, die Realität hat ein bisschen anders ausgesehen. Das war die Idee gewesen. Und in der Realität lesen wir im weiteren Teil der Bibel, nachdem sie aus Ägypten rausgekommen sind, sind sie lang durch die Wüste gewandert. Und in dieser langen, langen Zeit, viele Jahre von Wüstenwanderung, lesen wir nur ein einziges Mal, wie sie das Passa gefeiert haben. Jetzt kann man sagen, das heisst ja nicht, dass sie es sonst nicht auch gefeiert haben. Und das stimmt. Aber man könnte auch sagen, wenn sie es öfter gefeiert hätten, dann würde es ja vielleicht auch öfter vorkommen. Was wir aber sicher wissen, ist, wo sie nachher im Land sind, in dem Land, wo wir heute das Land Israel kennen, dann kommt die Zeit der Könige. Und die Zeit der Könige ist ein ständiges Wechselspiel der Gefühle, kann man sagen. Es kommt der König und der König dient Gott und er ehrt Gott und er will nach Gottes Wort leben. Und dann stirbt der König und der König hat einen Sohn und der König will nichts von Gott wissen, also der Sohn. Und der baut einen Altar für andere Götter und Gottes Wort ist ihm egal. Und dann stirbt der König und dann kommt sein Sohn auf den Thron und der Sohn will wieder etwas von Gott wissen. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Und dann kommt einer der letzten Könige von Israel, der König Josia. Und König Josia liebt Gott von ganzem Herzen. Und er liebt Gottes Wort und er tut ein riesiges Passa wieder feiern. Aber wir lesen von seinem Passa, den er feiert mit ganz Israel, 2. Chronik 35, Vers 18. Es war aber kein derartiges Passa in Israel gefeiert worden seit der Zeit des Propheten Samuel. Und das sind 400 Jahre. Das heisst, in 400 Jahren scheint es, als hätte nie das ganze Volk Israel zusammen das Passa gefeiert, auch wenn es eigentlich ein jährliches Fest gewesen wäre. Aber die Geschichte geht noch weiter und es ist wieder eine Zeit gekommen, wo man das Passa gefeiert hat. Und es ist die Zeit gekommen, wo ganz ein besonderes Passa ist gefeiert worden. Und wir kommen jetzt zu dieser Zeit und wir machen den Schritt vom Passa zum Abendmahl. Und wir lesen Matthäus 26, Verse 17 und 18. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger nun zu Jesus und sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Und er sprach, geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa halten. Es ist die Zeit von Jesus und seinen Jüngern und zu dieser Zeit wird das Passa wieder gefeiert. Und es gibt Sachen, die ähnlich sind und Sachen, die sich verändert haben. Immer noch ist das Passa eine Erinnerung an das erste Passa, an die Nacht, wo sie das Blut vom Lamm an ihren Türrahmen streichen mussten. Aber zur Zeit von Jesus hat das Passa noch eine andere Bedeutung bekommen. Es gibt zur Zeit von Jesus einen Spruch, einen jüdischen Spruch, und der Spruch geht so, in dieser Nacht sind sie erlöst worden und in dieser Nacht werden sie erlöst werden. Und mit dem Spruch haben die Menschen eine Hoffnung verbunden, und zwar die Hoffnung auf jemanden, der kommen wird und was das Volk Israel wieder wird erlösen. Weil sie sind wieder eine unterdrückte Minderheit, das mal nicht in Ägypten, sondern im eigenen Land, aber Rom ist die Besatzungsmacht und sie müssen den Römern dienen. Und die Hoffnung ist da auf einen König, auf den sogenannten Messias-König, der das Alte Testament ihnen Hoffnung macht, auf den zu warten. Und man glaubt in Israel zur Zeit von Jesus, dass am Passa-Abend, an dem bestimmten Abend im Jahr, auch der Messias-König wird kommen. Und darum ist es so, dass immer, wenn das Passafest kommt, immer in der gleichen Zeit vom Jahr, gibt es besonders viel Aufstand gegen die römische Besatzung. Weil die Menschen denken, jetzt kommt dann der König, der uns zum Sieg gegen Rom wird führen. Und mitten in dieser Zeit und in dieser Erwartung hinein kommt Jesus und er feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Und wir müssen uns vorstellen, dass jedes Jahr zur Zeit von Passa 10'000 Menschen aus ganz Israel auf Jerusalem reisen. Weil mittlerweile gibt es um das Passafest herum auch einen Haufen Gesetze. Und eines der Gesetze ist, das Passa-Lamm muss beim Tempel geschlachtet werden. Und das Blut vom Lamm muss an den Tempel her gespritzt werden. Und wenn man es isst, nachher das Lamm, dann muss das in den Tor von Jerusalem rein passieren. Und wir können davon ausgehen, dass etwa 100'000 Menschen gleichzeitig in Jerusalem das Passa gefeiert haben. Und die Stadt ist nicht riesig, aber sicher zu dieser Zeit noch etwas kleiner gewesen. Und das hat das Problem gegeben. Es hat einfach zu wenig Platz gehabt. Und weil das so war, für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Und es hat ein Gesetz gegeben, dass jeder, der in Jerusalem eine Wohnung gehabt hat, hat per Gesetz beim Passa die Wohnung nicht vermieten durfte. Sondern er hat müssen denen, die das Passa feiern, sie gratis zur Verfügung stellen. Also wenn du in Jerusalem eine Eigentumswohnung gehabt hast und du hast zum Beispiel 2 Stöcke gehabt, dann hast du in einem Stock hast du Leute feiern und vielleicht im anderen Stock hast du selber mit deiner Familie gefeiert. Oder es sind alles Flachdächer gewesen. Vielleicht hat noch eine Gruppe auf dem Dach oben gefeiert. Und so hat das dann ausgesehen am Passaabend. Es gibt auch mittlerweile einen genauen Ablauf für das Passafest. Im jüdischen Gesetz über Jahrhunderte hat das alles ganz genau definiert und es gibt eine Regel, die hat mir besonders gefallen in der Vorbereitung. Jeder, der am Passa mitfeiert, der muss mindestens 4 Becher Wein trinken. Egal wie arm das er ist, es muss genug Wein rum sein, dass jeder, der mitfeiert, mindestens 4 Becher kann trinken. Das war jüdisches Gesetz, das hat man befolgen müssen. Und Es gibt jetzt einen genauen Ablauf für das Passafeiern. Und zwar fängt man an, der Vater von der Familie oder in unserem Fall Jesus, das Oberhaupt von dieser Gruppe, die hat gefeiert, der gibt den ersten Becher Wein und er sagt das Segensgebet über den Wein. Und man trinkt den ersten Becher Wein und dann isst man zusammen eine Vorspeise. Und dann muss der Jüngste, der am Tisch sitzt, muss eine Frage stellen. Und die Frage ist, warum ist die Nacht anders als alle anderen Nächte? Und er stellt die Frage am Vater. Und der Vater als Antwort erzählt die Geschichte, wo wir die Predigt angefangen haben, die Geschichte vom Auszug. Die Geschichte von dieser ersten Passanacht. Und die Geschichte, wie Gott durch ein Wunder Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Dann, wenn die Geschichte erzählt ist, isst man den zweiten Becher, Man trinkt den zweiten Becher Wein von diesen 4 Bechern. Und jetzt kommt so richtiges Festessen. Jetzt kommt die Hauptmahlzeit. Das Lamm ist vorher am Feuer gebraten worden. Jetzt tut man das Lamm zusammen essen. Man tut ungesäuertes Brot zusammen essen. Und zwar darum, weil die Israeliten beim Auszug, die haben so schnell müssen flüchten aus Ägypten, dass sie keine Zeit hatten, dass das Brot gesäuert werden konnte. Heute würde man sagen, dass der Teig aufgehen konnte. Sie haben so schnell flüchten. Und als Erinnerung an das isst man immer noch ungesäuertes Brot. Und man isst bittere Kräuter mit dem Essen. Und zwar als Erinnerung, dass das Leben in Ägypten bitter war für die Israeliten. Und dann, zum Abschluss eigentlich vom Essen, isst man nur mal ein Stück von dem ungesäuerten Brot und der dritte Becher kommt. Und der dritte Becher Wein steht für die Erlösung. Und zur Zeit von Jesus wissen wir, dass ganz viele Menschen, wo sie den dritten Becher getrunken haben sie an den Messias gedacht. Sie haben an die Erlösung gedacht. Sie haben daran gedacht, Gott wird kommen, Gott wird uns einen König schicken und der König wird uns helfen gegen Rom. Und das wird die Erlösung sein. Und ganz spannend, wir wissen es nicht mit 100%iger Sicherheit, aber viele Ausleger der Bibel glauben, bei dem Becher, beim dritten Becher, beim Becher der Erlösung, hat Jesus die Worte gesagt, wo wir zusammen lesen, in Matthäus 26-29. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Jedes Kind in Israel weiß ganz genau, was der Wein bedeutet und was Brot bedeutet. Und jetzt kommt Jesus und sagt etwas anderes. Und er gibt ihm eine andere Bedeutung. An diesem Abend tut Jesus die Bedeutung vom Passa für immer verändern. Jesus nimmt das Brot und er sagt, das ist mein Leib. Und er nimmt den Wein und sagt, das ist mein Blut. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus mit dem? Was ist die Bedeutung von diesen Worten? An jedem Passafest ist ein Lamm geschlachtet worden. Ein einjähriges Lamm, ein makelloses Lamm. Und man hat das Lamm beim Tempel geschlachtet und man hat das Blut vom Lamm immer noch ausfließen, so wie das bei dem ersten Passa, wo sie das Blut an den Türrahmen streichen mussten. Und Jesus sagt, genau so, wie das Blut von dem Lamm rausfliessen muss, so muss auch mein Blut rausfliessen. Bei jedem Passa-Essen hat man das ungesäuerte Brot gegessen und man hat das Brot gebrochen. Und Jesus sagt, genau wie das Brot gebrochen wird, so wird auch ich gebrochen werden. So wird mein Körper verbrochen werden. Was ist die Bedeutung von dem? Jesus redet von seinem Tod am Kreuz im Voraus. Und Jesus weiss, in der gleichen Nacht wird er verhaftet werden und in den nächsten Tagen wird er am Kreuz sterben. Als Sündopfer, als Opfer für alle Menschen. Darum sagt Jesus, er redet von seinem Leib, von seinem Körper und er redet von seinem Blut. Und die griechischen Wörter aus dem Satz, die kommen aus der Opfersprache. Es sind die Wörter, die man gebraucht hat, um über Opfertier zu reden, um zum Beispiel über das Passalam zu reden. Und mit diesen Wörtern redet Jesus über sich selber. Und die ersten Christen nach dem Kreuz haben das begriffen. Und der Paulus schreibt im 1. Korinther 5, Vers 7, unser Passalam wurde für uns geopfert, Christus. Der Paulus schreibt, Jesus ist das Passalam für uns. Das ist, was Jesus sagt mit diesen Wörtern, mit seinem Lieb und mit dem Blut. Er ist das Passalam. Er ist das wahre Passalam für alle, die an ihn glauben. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, nehmt und esset. Esset von dem Brot, trinket von dem Wein. Und eigentlich ist das ja ganz krass, weil er hat gerade gesagt, das ist mein Körper und das ist mein Blut. Und jetzt sagt er, esset und trinket. Eigentlich sagt er, esset und trinket von mir. Warum sagt Jesus so etwas? Er sagt das, damit seine Jünger Anteil haben können. Er sagt, wenn ihr das macht, wenn ihr jetzt esset und trinket, dann habt ihr Anteil an dem, was ich werde tun. Jesus wird sich opfern am Kreuz, er weiss das schon. Aber er macht das nicht einfach ins Blaue raus. Er sagt zu seinen Jüngern, ich mache das für euch. Ihr, die mit mir unterwegs sind, ihr, die an mich glaubt, für euch habe ich das gemacht. Und wenn ihr das nehmt, wenn ihr das esset und trinket, dann habt ihr Anteil an dem, was ich mache. Anteil an dieser Erlösung. Und dann sagt Jesus, ich werde von jetzt an kein Wein mehr trinken, bis ich wieder mit euch trinken werde im Reich von meinem Vater. Und es gibt etwas, was mich sehr berührt hat beim Vorbereiten von dieser Predigt, was ich so noch nie gehört habe. Wir sind jetzt beim dritten Becher. Beim dritten Weinbecher und es gibt noch einen vierten Weinbecher. Und der dritte und der vierte Weinbecher, der dritte steht symbolisch für die Erlösung. Und der vierte Becher steht symbolisch für die Annahme, dass Gott sein Volk wird zu sich nehmen und immer dass das Volk immer wird bei ihm sein. Und Jesus sagt beim dritten Becher, er gibt den Becher seinen Jüngern und er sagt, ich werde kein Wein trinken. Und ich, ich glaube, dass Jesus nicht von dem Wein selber getrunken hat. Er hat ihn seinen Jüngern gegeben und er selber hat aber nicht getrunken, er hat darauf verzichtet. Was bedeutet das? Die Erlösung, das, was Jesus am Kreuz wird tun, ist für seine Jünger. Und Jesus sagt, die Erlösung und die Annahme bei Gott, das ist für euch. Aber ich selber, ich werde jetzt leiden müssen. Ich werde jetzt sterben müssen. Wir haben es am Anfang von den Dornen gehabt, vom Segen und vom Fluch. Jesus sagt, ihr werdet jetzt Anteil haben an meinem Segen, wenn ihr esset und trinket. Aber ich selber, ich werde jetzt den Fluch auf mich müssen nehmen. Für euch, an eurer Stelle. Gestern war die Abdankung von Jean-Paul Gardon. Und der Erwin Imfeld hat da vorne die Predigt gehabt. Und der Erwin hat gesagt, am Kreuz ist unser Schuldbrief gehangen. Der Brief, wo alles drin steht, was wir jemals falsch gemacht haben. Die lange Liste mit unseren Sünden, die ist am Kreuz gehangen. Jesus hat das als Kreuz gedreht und wir sind jetzt frei. Durch das, was er gemacht hat. Ich möchte zum Schluss kommen und besser gesagt, dass wir jetzt dann werden das Abendmahl zusammen feiern. Lasst uns das alles wie noch mal ein bisschen zusammenbinden. Was bedeutet das alles jetzt für uns? Und was ich euch heute Morgen ein bisschen auch zeigen will, ist, wenn wir zusammen Abendmahl feiern, dann stehen wir mitten rein in eine Geschichte, die schon sehr, sehr lang geht. Eine Geschichte, die bis zurückgeht zu dem ersten Passa. Wo Gott das Gericht gebracht hat über Ägypten und wo sie durch das Blut von einem Lamm haben können gerettet werden. Jesus Christus ist unser Passalamm und durch sein Blut können auch wir vom Gericht gerettet werden. Gott wird mal ein endgültiges Gericht bringen über die Sünde der Menschen, aber jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der sagt, Jesus ist für mich mein persönlicher Passalamm, sein Blut ist an meiner Stelle vergossen worden, der wird erlöst sein. Wenn wir das Abendmahl nehmen, ich habe am Anfang gesagt, Gottes Idee für Israel war, dass das ihre Identität bestimmt. Sie sollen sich daran erinnern, wer ist der Gott und wer sind wir? Und ich glaube, dass das Abendmahl für uns heute immer noch das Gleiche ist. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sollen wir uns daran erinnern, wer ist der Gott? Was ist das für ein Gott? Es ist der Gott, der so gerecht ist, dass er die Sünde hat müssen bestrafen. Aber der Gott, der auch so gnädig ist, dass er die Strafe selber getragen hat am Kreuz. Es ist der Gott, der Richter und Erlöser in einer Person ist. Und es ist der Gott, der auch uns erlöst hat. Wofür uns das alles gemacht hat, das ist der Gott. Und an das sollen wir uns erinnern, wenn wir Brot und Wein oder Traubensaft zu uns nehmen, dann sollen wir an das denken. Wer ist der Gott? Das ist der Gott, der sich am Kreuz für uns selber hergegeben hat. Und wir sollen denken, wer sind wir? Wir sind Erlöste. Wir sind Befreite. Der Paulus sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und auch wir sind Sklaven von der Sünde, so wie Israel Sklaven in Ägypten waren. Aber Jesus hat uns befreit aus dieser Sklaverei. Am Kreuz hat Jesus die Macht von der Sünde durchbrochen. Und wir dürfen Befreite sein. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann erinnern wir uns auch an unsere Identität. Wir sind Erlöste. Wir sind Befreite. Durch das, was Jesus gemacht hat. Und so können auch wir zurückschauen, im Abendmahl, wir schauen zurück, aber wir schauen zurück zum Kreuz. Wir schauen zurück an das, was Jesus gemacht hat, an unserer Stelle. Aber wir dürfen auch führen schauen. Und wir dürfen führen schauen, wenn Jesus sagt, ich werde wieder mit euch feiern. Im Reich von meinem Vater, wenn alles fertig ist, wenn mein Sieg vollkommen ist, dann werden wir zusammen das Abendmahl nehmen können. Lasst uns das auch heute zusammen feiern. Das möchten wir jetzt tun. Mit dem Wort aus dem 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr Jesus Christus, du bist für uns zum Passalamm geworden. An unserer Stelle bist du selber in den Tod gegangen. Am Kreuz hast du unseren Schuldbrief gedreht und hast ihn ausgelöscht. Unsere Schuld ist vergeben, vergangen. Am Kreuz hast du uns aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei von der Sünde befreit. Und wie ein Lamm beim Passafest hast auch du dein Blut vergossen. Und wie ein Brot beim Passafest ist auch dein Körper gebrochen worden. Du hast dich selber hergegeben für uns. Für uns hast du das alles gemacht. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich jetzt, bist du durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig, wenn auch wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und wenn wir so, wie es die ersten Jünger gemacht haben, Anteil nehmen an dem, was du gemacht hast. Anteil nehmen an dem, wenn wir sagen, wir brauchen das. Und wir möchten Teil sein davon. Wir möchten das von dir entgegennehmen. Und wir möchten heute auch einen Blick in die Zukunft werfen. Und wir freuen uns darauf, eines Tages dürfen wir sie in deinem Reich mit dir zusammen feiern. Und auch an das möchten wir heute denken. Dir ist Lob und Ehre. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen. All das hat Jesus für uns gemacht. Er hat es für dich gemacht. Und darum möchte ich dich heute Morgen einladen, wenn du an ihn glaubst, wenn du sagst, ich brauche das, dann komm heute Morgen führen an die Tische da vorne und nimm das Abendmahl. Lasst es uns machen, wie es die ersten Jünger gemacht haben. Sie haben Anteil genommen an dem, was Jesus gemacht hat. Und lasst uns jetzt das Abendmahl zusammen feiern.